Matthäus 5, die Verse 13 bis 26. Der Herr Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werde. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Jota noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute also lehrt, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Himmelreich eingehen. Ihr aber, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und das selbst eingedenkt wirst, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Wege bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter überantworte und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergebe und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Heller bezahlt hast. Wir kommen heute noch nicht zu dem Töten. Wir kommen mit der heutigen Predigt nur bis Vers 21. Und zwar heißt unser heutiges Thema der Gläubige und das Gesetz. Der Gläubige und das Gesetz. Ein ganz wichtiges Thema für uns. Wir haben uns in der letzten Predigt schon ein ganzes Stück weit damit befasst. Aber ich möchte heute nochmals darauf eingehen. Nachdem der Herr Jesus über seine Nachfolger und über die, welche zukünftig an ihn glauben werden, diese neuen Seligpreisungen ausgesprochen hat, die wir hier in Kapitel 5 ab Vers 1 bis 12 finden. Nachdem er diese Seligpreisungen ausgesprochen hat, da ging er darauf ein, welch immense Bedeutung seine Jünger auf dieser Erde haben. Ihr, die ihr mich glaubt, sagt der Jesus. Er sprach zu seinen Jüngern und natürlich auch zu uns heute. Er sagte zu diesen Leuten, ihr seid das Salz der Erde. Vers 13. Und in Vers 14 sagte er, ihr, die ihr an mich glaubt, die ihr meine Jünger seid, ihr seid auch das Licht der Welt. Natürlich, wenn das Salz seine Würzkraft nicht verliert, so hat es eine große Wirkung. Wenn es aber seine Würzkraft verliert, so hat es nicht viel Bedeutung. Aber Salz macht prinzipiell speisenwürzig und es wirkt auch der Fäulnisbildung entgegen. Und so ist, und auch das Licht hat große Wirkung, nicht wenn es unter dem Scheffel steht oder in einem Gefäß oder unter dem Tisch, sondern wenn es auf dem Leuchter ist, sagt der Herr Jesus. So wird es die Finsternis erhellen und es kann Wegweisung und Orientierung geben, auch für diejenigen, die nicht im Licht sind. Doch da bleibt unser Herr Jesus nicht stehen, wir haben uns mit diesen Dingen auch schon befasst. Der Herr Jesus geht weiter hier in Vers 17 und gibt ganz klar darüber Auskunft, dass er selbst nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen oder die Propheten aufzulösen, also die gesamte Prophetie, die ganze Schau, die es bis dahin im Alten Testament gab. Er selber hat gesagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und das müssen wir sehen, wenn wir das Alte Testament lesen. Das ganze Alte Testament, in allem ist Jesus Christus die Erfüllung. In den Prophetien, aber auch in allen Gesetzmäßigkeiten. Vers 18, denn wahrlich ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergangen sind, also dieser Himmel und diese Erde, wird nicht ein Jota, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und in Vers 19 sagt er, wer nun eines von diesen kleinen Geboten auflöst und die Leute also lehrt, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. So können auch wir heute nicht einfach sagen, ja, wenn wir heute in der Zeit der Gemeinde sind, ja, das Gesetz, das gibt's nicht mehr, brauchen wir nicht mehr, hat für uns keine Bedeutung mehr. Das können wir nicht sagen. Dann würden diese Worte Jesu ja nicht stimmen. Wir können nicht einfach sagen, seitdem der Herr Jesus in die Welt gekommen ist, hat das Gesetz keine Gültigkeit mehr. Und wir haben das in der letzten Predigt schon betrachtet. Insgesamt bestand das Gesetz ja aus drei großen Teilen. Einerseits war es das moralische Gesetz, das wir vordringlich in den 10 Geboten finden. Es gab aber auch das zivile Gesetz, das vordringlich für die Rechtsverordnungen Israels da war. Und es gab das sogenannte Zeremonialgesetz. Für was war das Zeremonialgesetz da? Es war für die gottesdienstlichen Verordnungen da, für die gottesdienstlichen Zeremonien, Opfer und Vorschriften und was es alles gab. Insgesamt waren es alttestamentlich 613 Gebote und Verbote. 613. Diese Zahl finden wir so nicht in der Bibel, das wird vom jüdischen Talmud wiedergegeben. Talmud heißt Belehrung, das ist ein extra Buch. Und wenn wir schauen, was alles getan wurde, als der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist, als er selber unter seinem Volk wandelte, er in diese Welt eingeboren wurde, er hatte gesehen, was die Schriftgelehrten, die Pharisäer alles lehren, was sie alles tun, da musste der Herr Jesus von diesen Leuten sagen, sie binden aber schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie selbst aber wollen sie nicht mit einem Finger berühren. Matthäus 23, Vers 4. Es wurde also dem Gesetz Gottes noch viel anderes hinzugefügt. Da waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer scheinbar Meister drin. Zum Beispiel bestanden sie darauf, dass man sogar den Zehnten von der Minze, also wahrscheinlich von Minzblättern, Kümmel und Anis geben muss. Den Kümmel und die Anis noch abzählen, dass Gott den Zehnten davon bekommt. Sie machten auch Gesetze, dass man zum Beispiel am Sabbat keine Ähren ausraufen darf. Natürlich sollte man am Sabbat nicht Werktagsarbeit tun, das ist klar. Aber wenn es um den Hunger ging, den persönlichen Hunger zu stillen, so haben die Pharisäer dem Herrn Jesus und seinen Jüngern verboten. Was macht ihr da? Ähren ausraufen am Sonntag auf dem Acker? Das geht nicht. Gesetzesübertretung. Oder als der Gelähmte vom Herrn Jesus geheilt wurde, da haben sie ihn gefragt, was trägst du deine Matratze hier am Sabbat in der Gegend rum? Das ist verboten. Ja, aber der Mensch wurde geheilt und er hat keine Werktagsarbeit verrichtet. Er durfte jetzt aufstehen, er konnte wieder zu Fuß heimgehen und hat seine Matratze mitgenommen. Und die haben es angeprangert. Darfst du nicht. Bis heute wissen wir, dass in Israel sogar die Schritte gezählt werden oder die Wegstrecken abgemessen werden am Sabbat, dass ja keiner keinen Schritt zu viel tut. Ich habe schon von welchen gehört, die in Israel waren, dass die Juden sogar teilweise extra ihre Schritte berechnen und dann einen Aufzug nehmen, dass sie nicht so viele Schritte tun müssen in dem Gebäude, dass sie ja nicht die Treppe hochgehen, sonst wäre die Wegstrecke überschritten. Und was sagt der Herr Jesus zu solchen Geboten? Er sagt in Matthäus 15, Vers 9, vergeblich aber ehren sie mich, vergeblich. indem sie Lehren vortragen, welche Menschengebote sind. Oder in Matthäus 23, Vers 23 warnt unser Herr: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümpel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Gericht, das Erbarmen und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also ihnen war es wichtiger, die Minze, den Anis und den Kümmel zu zählen, anstatt auf das kommende Gericht Gottes hinzuweisen, anstatt auf Gottes Erbarmen hinzuweisen, selber barmherzig zu sein, und anstatt auf den Glauben an Gott hinzuweisen. Glaube an Gott ist viel wichtiger, als Anis und Kümmel zu verzehnten. Und so spricht sich unser Herr Jesus gegen die Gebote und Satzungen von Menschen aus. Vor allen Dingen, wenn der Mensch meint, er muss immer noch mehr Satzungen, Gebote und Dinge hinzufügen, die Gott gar nicht so gesagt hat, die Gott in dieser Weise nie erlassen hat. Und doch hatte der Herr Jesus ganz klar betont, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen. Obwohl zu seiner Zeit viel daneben gelaufen ist, viel hinzugefügt wurde, hat der Herr Jesus dennoch gesagt, Matthäus 5, Vers 17, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das ist ein Unterschied. Und genau an der Stelle wird es für manchen, auch von uns, die wir heute an den Herrn Jesus glauben, etwas schwierig. Denn wir glauben ja auch, was die Schrift sagt. Wir glauben nicht auch das, was die Schrift sagt, sondern wir glauben, was die Schrift sagt, zum Beispiel in Römer 10, Vers 4. Und Römer 10, Vers 4 sagt, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für einen jeden, der da glaubt. Das gilt für uns, weil wir glauben an den Herrn Jesus. Gut, Christus ist des Gesetzes Ende für jeden, der da glaubt. Doch damit ist das Gesetz nicht aufgelöst, sondern es ist noch da. Und das gilt es zu berücksichtigen. Und jetzt wissen viele Kinder Gottes nicht, wie sollen wir denn jetzt mit dem Gesetz umgehen? Großes Problem scheinbar. Welche Bedeutung hat denn das Gesetz jetzt für uns heute? Steht ja auch noch im Wort geschrieben. Wie sollen jetzt wir damit umgehen? Eine wichtige Frage. Und ich bin überzeugt, viele Kinder Gottes haben das bei weitem noch nicht verstanden. Und ich selbst muss mir sogar manchmal Gedanken machen, wie verhält es sich denn nach der Schrift? So möchte ich heute nochmals auf dieses besondere Thema eingehen. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn wir an dieser Stelle nicht klar unterscheiden können, welche Bedeutung das Gesetz für uns heute hat oder nicht hat, dann kann unser ganzes Glaubensleben in Schieflage geraten. Und es gibt tatsächlich auch freikirchliche Gemeinden, die halten das Gesetz hoch, über alle Maßen hoch, was uns aber die Schrift so nicht zeigt. Und das wäre fatal. Welche Bedeutung hat das Gesetz Gottes für uns als Kinder Gottes? Um diese Frage zu beantworten, da möchten wir zunächst mal auf Israel kommen. Da möchten wir uns zunächst mal kurz mit Israel befassen. Erstens, Israel und das Gesetz. Wie hat es sich denn mit Israel verhalten? Israel hatte ja von Gott als erstes das Gesetz bekommen. Und wir wissen, dass Gott mit Israel einen Bund auf Grundlage des Gesetzes gemacht hatte. Das Gesetz war Grundlage des Bündnisses. Das Gesetz muss eingehalten werden, unter allen Umständen. Wenn ihr es nicht einhaltet, werdet ihr Fluch ernten. Wenn ihr es einhaltet, werdet ihr Segen bekommen. Und es kommt natürlich auch darin zum Ausdruck, dass Gott unendlich heilig ist. Wenn du mal dich näher mit dem Gesetz beschäftigst, nur mal mit den 10 Geboten, aber das Gesetz ist ja bei weitem mehr, so erkennen wir eines, dass Gott unendlich heilig ist und dass wir nicht einfach tun und lassen können, was wir wollen. Und dass diese Gebote sofort auch das Gewissen des Menschen ansprechen. Denn schließlich sagen die Gebote, du sollst, du sollst, du sollst. Da wird uns eine Aufgabe gegeben. Und in diesen Geboten bringt Gott seine Heiligkeit und seinen Willen für uns Menschen zum Ausdruck. Zunächst für das Volk Israel, denn Gott hatte eben dieses Volk als sein Eigentum erwählt, er hat es ja aus Ägypten erlöst und später hat er gesagt, dann auch im dritten Buch Mose und den anderen Mosebüchern, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und in seinen Geboten bringt er seine Heiligkeit zum Ausdruck. Und wie ein Volk heilig sein kann, wie es sich heilig benehmen kann. Diese Heiligkeit, die hatte nämlich auch mit entsprechendem Wandel zu tun. Ganz ähnliche Worte ergehen an uns heute im Neuen Testament. Überlegen wir uns mal, was Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 15. Petrus sagt, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, werdet auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Das hat mit unserem Wandel zu tun, mit unserem Leben, mit dem, was wir täglich denken, fühlen und tun. Doch kommen wir jetzt wieder zum Gesetz und zu Israel. Das Gesetz spricht für Gottes Heiligkeit. Ja, es ist Gottes Maßstab. Ja, es ist auch Gottes Forderung an Gottes auserwähltes Volk. Doch letztendlich ist es nicht nur Gottes Maßstab und Forderung für Israel, sondern für wen denn auch? Letztendlich für alle Menschen. Nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen. Ja, Paulus sagt sogar in Römer 2, Vers 15, dass die Menschen beweisen, dass das Gesetzeswerk in ihre Herzen geschrieben ist. Was auch ihr Gewissen bezeugt. Römer 2, Vers 14. Das Gesetzeswerk ist in die Herzen der Menschen geschrieben. Interessant. Das Gewissen bezeugt es. Die Menschen, deren Herzen nicht ganz verhärtet ist und die nicht ganz immer gegen ihr Gewissen arbeiten, die wissen automatisch, dass sie nicht morden sollen. Die wissen, das ist nicht richtig. Die wissen, dass sie ihrem Nächsten Gutes tun sollen, dass sie ihn lieben sollen. Sie wissen auch, dass sie nicht lügen sollen. Wenn man lügt, vielleicht sogar einen roten Kopf bekommt später. Auch der Mensch draußen weiß, ohne dass er die 10 Gebote hat, dass er nicht stehlen soll. Dass man ehrlich sein soll, dass man den Nächsten lieben soll, dass man nicht Ehe brechen soll und so weiter. Weil das Gesetzeswerk in die Herzen der Menschen geschrieben ist und es ihr Gewissen bezeugt. Erst neulich beim Einkaufen, da hatte ich mich gewundert bei der Frau an der Kasse, dass sie zu einer anderen Frau sagte, oh du, ich habe so ein schlechtes Gewissen vor dir. Dann sagte die andere Frau, ja, wieso denn? Was hast du? Da sagte die Kassiererin, ja, ich habe dich neulich gesehen und du hast mich wahrscheinlich auch gesehen, aber ich habe dich nicht mal gegrüßt, ich habe auch keine Zeit genommen, mit dir zu reden. Es war so viel Arbeit da, entschuldige bitte. Dann sagt die andere Frau, ja, das macht doch nichts. Ich habe dich gar nicht wahrgenommen. Und ist schon recht. Aber da habe ich gedacht, wo ich diesem Gespräch zugehört habe, ich bin gerade dahinter gestanden, gewaltig. Das Gewissen wurde angesprochen. Diese Frau hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Und das würde in Kategorie Nächstenliebe fallen, weil sie die andere Frau nicht gegrüßt hat und eben auch nicht mit ihr geredet hat. Natürlich gibt es auch in Geschäften viel zu tun und man kann da nicht immer allem hinterherkommen. Aber dieser Frau an der Kasse lag das auf dem Gewissen und sie hat sich dafür entschuldigt. Wenn Gott sein Gesetz nicht in das Gewissen der Menschen gegeben hätte, gäbe es dann einen Maßstab für uns Menschen? Oder wenn er sein Gesetz nicht schriftlich mitgeteilt hätte, auch seinem Volk Israel, gäbe es dann einen Maßstab für uns Menschen? Wo kein Gesetz ist, da kann auch kein Gesetz übertreten werden, oder? Wo keine Richtlinien da sind, kann auch keine Richtlinie übertreten werden. Sicherlich wird sich Gott immer dazu stellen, wenn sich ein Mensch auf seine Gebote ausrichtet. Und Gott wird es in gewisser Weise segnen. Auch wenn wir wissen, dass kein Mensch draußen, nicht mal wir, Gottes Gebote völlig halten können. Aber Gott wird es immer in gewisser Weise segnen. Das sehen wir auch in Regierungen, wenn sich Regierungen an Gottes Geboten ausrichten. Er wird auch Regierungen segnen. Jedoch ist es ganz wichtig zu erkennen, dass uns Gottes Wort an keiner einzigen Stelle sagt, dass man jemals durch das Halten des Gesetzes errettet werden kann. Oder hast du schon eine Stelle gefunden in der Bibel? Hast du mal die Bibel diesbezüglich gelesen? Kennst du irgendeine Stelle, die besagt oder zeigt, dass wir durch das Halten des Gesetzes errettet werden können? Gerne kannst du suchen. Du kannst die Bibel studieren und das ist gut. Ich möchte es dir empfehlen. Doch du wirst letztendlich keine Stelle finden, die uns zeigt, dass man durch das Halten des Gesetzes errettet werden kann. Weder im Alten noch im Neuen Testament. Was aber finden wir in Gottes Wort? Was sagt uns Gottes Wort über das Gesetz? Da müssen wir mal Römer Kapitel 3 aufschlagen. Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3, Vers 20. Und da möchte ich den letzten Teil lesen. Römer 3, Vers 20b. Und da sehen wir diese Aussage, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und da haben wir schon einen ganz großen Anhalt, was Gesetz bewirkt. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Aha, das Gesetz zeigt uns Gottes Maßstab auf. Und wenn wir diesen Maßstab haben, dann bekriegen wir auch Erkenntnis, wo wir eben dem nicht entsprechen. Kommt Erkenntnis der Sünde hervor. Und wie ich schon sagte, wenn kein Gesetz da ist, dann kann auch kein Gesetz übertreten werden. Wenn es aber ein Gesetz oder eine Norm gibt, gerade auch von Gott, so kann diese sehr wohl übertreten werden. Und Übertretung ist Sünde. Jede Übertretung ist Sünde. Aber wir können das ja einfach mal auf unser Land projizieren, zum Beispiel auf die deutsche Straßenverkehrsordnung. In einer bestimmten Zone ist es durch den Gesetzgeber anhand von der Straßenverkehrsordnung und auch von entsprechender Beschilderung festgelegt, dass man hier nur 30 Kilometer fahren darf. Was wird geschehen, wenn ich hier mit 50 Kilometern durchrase, wenn du mit 50 Kilometern da durchrast? So bist du zunächst ein Übertreter dieses Gesetzes. Du hast das Gesetz übertreten. Doch es braucht nicht gleich 50 Kilometer zu sein. Es reicht auch schon, wenn du einen Kilometer mehr hast. Dann hast du dieses Gesetz übertreten. Wenn die Straßenverkehrsordnung nicht wäre und die entsprechende Beschilderung nicht wäre in dieser Zone, ja, dann könntest du dieses Gesetz auch nicht übertreten. Wenn hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung wäre, so könnte ich auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten. Wo ein Gesetz ist, da ist aber auch schnell Übertretung des Gesetzes. Und wo ein Gesetz übertreten wird und man wird dann noch dabei ertappt, bei uns im Land, da treten auch die Folgen der Übertretung in Kraft. Ich meine, bei uns ist ja immer auch so, ja, wird man denn dabei ertappt überhaupt? Aber bei Gott ist man schon ertappt, wenn man es tut. Gott sieht ja alles. Aber je nachdem kann man dann sogar vor Gericht landen und entsprechende Strafen bekommen. Und wir wissen, dass das in den meisten Völkern und Ländern so ist, dass Gesetze da sind. Wenn man dir in Deutschland nachweisen kann, dass du ein Gesetz übertreten hast, so musst du womöglich mit Gericht und Strafe rechnen. Je nachdem, was du getan hast. Es hat nicht alles die gleiche Strafe, aber Gesetz ist Gesetz. Und wenn Gesetz übertreten wird und du wirst dabei überwischt, dann musst du mit Gericht und Strafe rechnen. Kommen wir jetzt wieder zum Volk Israel. Israel war das Gesetz gegeben. Und jetzt die Frage, konnte denn Israel das Gesetz einhalten? Wir wissen es aus vielen Stellen aus dem Alten Testament, bereits in der Wüstenwanderung, dass Israel sehr, sehr stark versagt hat, ja massiv versagt hat. Nein, auch Israel konnte das Gesetz nicht halten. Zudem wisst ihr, was das Neue Testament sagt in Jakobus 2, Vers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Gebot fehlt, nur ein Gebot. Wenn du alle 9 Gebote von 10 halten könntest, aber in einem Gebot fehlst, so bist du schuldig geworden am ganzen Gesetz. Also wer nur in einem Gebot fehlt, macht sich des ganzen Gesetzes schuldig. Schlechte Aussichten für Leute, die meinen, sie könnten das Gesetz an verschiedenen Stellen halten. Oder die nur in manchen Bereichen fehlerhaft sind. Aber auch sie sind dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Und wisst ihr, Gott, der Herr, erprobte sein Volk Israel. Erprobte in seinem Volk, ob dieses Volk das Gesetz halten kann oder nicht. Und Israel ist ja ein Volk, ja ein Teil der ganzen Menschheit. Weil aber nicht einmal Gottes Volk, ja, weil nicht einmal Israel das Gesetz halten konnte, so beweist Apostel Paulus später in Römer 3, Vers 19, anhand von Israel letztendlich die Schuldhaftigkeit der ganzen Welt. Ja, die Schuldhaftigkeit aller Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr noch den Römerbrief aufgeschlagen habt, Römer 3, Vers 19. Hier sagt der Apostel Paulus, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, denen sagt, die unter dem Gesetze sind. Auf dass jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Also egal, diejenigen, ob sie es offiziell bekommen haben oder bei denen, die es Gesetz einfach ins Herz geschrieben ist und das Gewissen bezeugt. Auf dass jeder Mund verstopft wird und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das ist ein großes Problem. Da gehen wir jetzt weiter auf die Welt. Erstens Israel und das Gesetz. Zweitens alle Welt und das Gesetz. Auf dass jeder Mund verstopft wird und alle Welt vor Gott schuldig sei. So ist es. Alle Welt ist durch das Gesetz Gottes schuldig vor Gott. Es gibt keinen einzigen Menschen in dieser Welt, der nicht schuldig wäre vor Gott, weil er Gottes Maßstab nicht halten kann. Wenn aber durch das Gesetz schuldig, so tritt auch durch Gottes Gesetz das Gericht Gottes und die Verurteilung Gottes, des Menschen und aller Welt in Kraft. Das ist Gottes Justiz. Seine Justiz greift hier ein. Doch genau darum, weil alle Welt vor Gott schuldig ist, durch sein Gesetz und somit dem ewigen Gericht der Verurteilung und Strafe entgegengeht, gerade darum hat Gott wieder etwas unternommen, um dem Abhilfe zu schaffen, denn gerade darum ist Jesus, der Sohn Gottes, in diese Welt gekommen. Doch nun möchte ich dich heute Morgen fragen, was macht es denn so unbeschreiblich groß, dass Jesus in diese Welt gekommen ist? Was macht es denn für uns so unbeschreiblich groß? Das unbeschreiblich große ist, dass Jesus darum in die Welt gekommen ist, um uns von diesem Gericht, von dieser ewigen Strafe und Verurteilung aufgrund des Gesetzes, die wir verdient hätten, zu befreien, ja zu erlösen. Zu retten. Gerade er, der Herr Jesus, der kein einziges Gesetz übertreten hatte. Er, der völlig sündlos war. Der doch unterm Gesetz war, aber alle Gesetze halten konnte. Er, der Sündlose. Er, der alle Gesetze halten konnte. Er ging für uns Gesetzesübertreter ans Kreuz. Das macht es so gewaltig. Jeder von uns ist ein Gesetzesübertreter. Und dort auf Golgatha hat er sein sündloses Blut vergossen und hat sein Leben für uns gelassen. Ihr wisst es, damit wir Vergebung unseres Versagens bekommen können. Vergebung unserer Sünden. Erlösung und somit ewiges Leben bekommen können. Jesus starb stellvertretend für alle Gesetzesübertreter. So wichtig. Das müssen wir begreifen. Für alle Gesetzesübertreter nahm er die Strafe auf sich. Jesaja 53 sagt, die Strafe, die wir verdient hätten, die nahm er auf sich und gerade auch für dich und für mich. Kannst du diese große Retterliebe jemals vollständig erfassen? Denkst du manchmal noch darüber nach? Ich kann sie nicht vollständig erfassen. Das Gewaltige dabei ist, dass Jesus nicht einfach sagte, und jetzt kommen wir wieder auf unseren Text in Matthäus 5, Vers 17 zurück. Jesus sagte nicht einfach, wenn ich komme, dann schiebt man das Gesetz mal beiseite. Dann hat es nichts mehr zu sagen. Wenn ich komme, wird das Gesetz beiseite geschoben. Und wisst ihr, das ist so wunderbar, dass wir an unserem Gott sehen, an dem wahren und lebendigen Gott, dass wir an ihm sehen, dass er keine Willkür ausübt. Ganz anders als diese scheinbare Gottheit, in dem in anderen Religionen geglaubt wird, zum Beispiel wie im Islam, da handelt irgend so ein scheinbarer Gott willkürlich. Da hat man keine Sicherheiten. Aber unser Gott, der weiß ganz genau, was er vorgibt und wie das alles auszuführen und letztendlich auch zu erfüllen ist. Gott übt keine Willkür aus. Viele Herrscher in dieser Welt würden ihre eigenen Gesetze vielleicht irgendwann beiseite schieben. Ja, das war vor 10 Jahren, heute ist was anderes dran. Und wir sehen ja auch, wie sich unsere Gesetzgebung in Deutschland verändert. Es ist nicht mehr die Gesetzgebung, die wir im Anfang der Gründung der Bundesrepublik hatten. Heute ist ganz anderes vorrangig in den Gesetzen oder sind ganz andere Gesetze schon da. Ganz erschreckend teilweise. Also viele Herrscher in dieser Welt, oder man kann auch sagen, Regierungen in dieser Welt, die schieben ihre eigenen Gesetze im Laufe der Zeit beiseite. Aber auch viele persönliche Menschen werden ihren eigenen Ordnungen oder ihren eigenen Veranlassungen und Worten untreu. Ja, das habe ich vor 3 Jahren gesagt, das sehe ich heute anders. Müssen auch wir uns immer wieder fragen, halten wir uns an alles, was wir schon gesagt haben? Hältst du dich an alles, was du von dir gibst? Bei den Menschen draußen, da heißt es nicht selten, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Habe ich früher oft gehört, gerade auch im Arbeitsplatz. Was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Gestern musste es so werden, heute wollen wir so. Okay. Aber was ist dann Richtschnur, was ist Maßstab? Ist das bei Gott etwa auch so? Sagt er auch, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Damals war Altes Testament, jetzt ist Jesus gekommen, jetzt ist Neues Testament, was geht uns jetzt das Gesetz an? Nein, bei Gott ist es nicht so. Und der Herr Jesus schob das Gesetz nicht einfach beiseite, sondern er selbst erfüllte alle gerechten Ansprüche des Gesetzes. Als er in diese Welt kam, völlig sündlos war und völlig sündlos unter dem Gesetz in dieser Welt lebte. Er war dem Gesetz völlig untertan. Doch er erfüllte auch alle Ansprüche des Gesetzes für uns, für dich und für mich, als er nämlich sein Leben am Kreuz von Golgatha dahingab und sein kostbares Blut für dich und für mich vergossen hat. Und gerade deswegen, weil Jesus in diese Welt gekommen ist und wir Rettung erfahren dürfen durch ihn, gerade deswegen, durch das Evangelium, durch diese gute Botschaft des Herrn Jesus, wird das Gesetz nicht einfach umgestoßen. Nein, vielmehr wird durch das Evangelium das Gesetz aufrechterhalten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Durch das Evangelium wird das Gesetz aufrechterhalten. Durch das Gesetz wird das Evangelium aufrechterhalten und das Evangelium zeigt, wie die Ansprüche des Gesetzes durch das Erlösungswerk Jesu vollkommen erfüllt worden sind. Und wisst ihr, wenn man darüber nachdenkt, da wird man nicht fertig, darüber zu staunen. Wie unbegreiflich groß ist Gottes Weisheit und seine Ratschlüsse. Und gerade darum, weil das Evangelium die Ansprüche des Gesetzes durch das Erlösungswerk Jesu vollkommen erfüllt, gerade darum steht derjenige, und jetzt kommen wir auf uns zu sprechen, der sein Leben dem Herrn Jesus anvertraut und an ihn glaubt, nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter was? Gnade, Gnade, Gnade. Ja, derjenige, der an den Herrn Jesus glaubt, steht unter der Gnade. Römer 6, Vers 14 bezeugt, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Römer 6, Vers 14. Das ist eine völlig neue Situation. Und das müssen wir unterscheiden als Kinder Gottes. Das müssen wir unterscheiden lernen. Weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. So hat auch derjenige, der an den Herrn Jesus glaubt, das Gesetz vollständig erfüllt. Amen. Jetzt könnte ich aufhören mit Predigen. du hast das Gesetz erfüllt. Ist nicht eine Freude? Ja, ich möchte sogar noch mehr sagen. Das Gesetz Gottes hat an ein Kind Gottes keine Forderungen mehr. Und noch eins, merken wir uns. Durch das Erlösungswerk Jesu sind wir für das Gesetz tot. Abgeschlossen. Warum? Weil wir auch solche Bibelstellen können müssen wie Galater 3, Vers 13. Schlagen wir das mal auf, Galater 3, Vers 13. Christus hat dich befreit vom Gesetz. Der Herr hat dich losgekauft. Hier heißt es, Christus hat uns losgekauft vom Fluche des Gesetzes. Indem er ein Fluch für uns wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Das Gesetz ist für uns zum Fluch geworden, weil wir Gesetzesübertreter waren und somit Strafe verdient haben von Gott. Aber Christus hat uns losgekauft vom Fluche des Gesetzes. Kannst du das begreifen? Du musst es begreifen, dass es so ist. Denn in diesem Sinne hat das Gesetz für uns Gläubigen seine Gültigkeit verloren. Merk dir das gut, sonst kommst du nämlich in ganz verkehrte Denkweisen hinein. Ja, preis deinen Herrn und Gott, preis deinen Retter, der für dich am Kreuz gestorben ist, jeden Tag dafür, dass er dich losgekauft hat vom Fluche des Gesetzes und selber für dich zum Fluch geworden ist. Denn verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Das war ein öffentlicher Fluch, wenn man alttestamentlich am Holze hing. Preis den Herrn jeden Tag dafür. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Du bist losgekauft vom Fluche des Gesetzes. Du bist frei. Ja, du bist frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich möchte dir noch mehr Bibelstellen. Römer 8, Vers 1 und 2 können wir gerne auch noch aufschlagen. Denn du musst mir nicht alles glauben, aber glaub dem, was die Bibel sagt. Das muss fest zementiert sein. Und dann kannst du dich auch darauf stützen. Römer 8, Vers 1 und 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist das Gesetz Gottes, das er gegeben hat. Und um das noch mehr zu untermauern, noch 1. Timotheus 1, Vers 9, denn dort sagt Paulus, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Einem Gerechten ist kein Gesetz auferlegt, sondern wem? Paulus sagt hier in 1. Timotheus 1, Vers 9, sondern den Gesetzlosen, den ist das Gesetz auferlegt. Die meinen, die brauchen es nicht, sie brauchen nicht auf Gott zu hören. Dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern den Gesetzlosen und Unbotmäßigen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln und Menschen töten und so weiter. Denen ist das Gesetz Gottes auferlegt. Die sind unter dem Gesetz. Aber wir sind frei. Uns ist kein Gesetz auferlegt. Ich würde mich freuen, wenn soweit jeder von uns mitgehen kann. Doch jetzt kommt natürlich diese große und spannende Frage. Wenn ich jetzt durch Christus frei vom Gesetz bin, wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, wie soll ich mich denn jetzt als Kind Gott dem Gesetz gegenüber verhalten? Denn das Gesetz ist ja weiterhin geschrieben. Kommt oft die Frage auf, soll ich mich jetzt dann denn auf die 10 Gebote ausrichten oder nicht? Also zumindest auf die 10 Gebote. So kommen wir jetzt noch zu einem dritten und letzten Punkt und zu der anfänglichen Frage. Welche Bedeutung hat das Gesetz Gottes für uns als Kinder Gottes? Und so noch ein dritter Punkt. Erstens war Israel und das Gesetz, zweitens alle Welt und das Gesetz und drittens jetzt der Gläubige und das Gesetz. Wie soll ich mich als Kind Gottes in Bezug auf das Gesetz verhalten? Steht ja geschrieben, du sollst, du sollst, du sollst. Soll ich mich jetzt nach den 10 Geboten zum Beispiel, ja, nach dem Gesetz Gottes zum Beispiel nach den 10 Geboten ausrichten oder nicht? Was jetzt? Ich weiß auch nicht, was ihr jetzt antworten würdet, wenn ich euch jetzt fragen würde. Müssen wir die 10 Gebote bzw. das Gesetz halten oder nicht? Und ich bin überzeugt, manche würden jetzt sehr schnell mit dem Kopf nicken und sagen, ja, natürlich müssen wir das Gesetz halten. Natürlich. Aber wisst ihr, das ist nicht die richtige Antwort, das ist falsch. Das ist falsch. Du kannst das Gesetz halten, ja, das darfst du. Wenn du Freude daran hast, mach's einfach. Wenn du aber immer noch das Gesetz halten willst, dann bist du ja noch unter dem Gesetz. Und dann müsstest du eigentlich auch nach dem Gesetz gerichtet werden. Oder verdammt werden sogar. Wenn du immer noch bemüht bist, das Gesetz zu halten, so kannst du das ja tun. Doch ich fürchte, dass dann Christus für dich vergeblich gestorben ist. Dann ist was noch nicht richtig eingesickert in deinem Herzen. Die Antwort lautet ein für alle Mal, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und wenn du an Christus glaubst, so hast du das Gesetz mit allen Forderungen erfüllt. Das Gesetz hat keine Ansprüche mehr an dich. Doch auf der anderen Seite steht es ja noch geschrieben in Gottes Wort. Und wir wissen solche Stellen wie 2. Timotheus 3, Vers 16 zum Beispiel. Was steht in 2. Timotheus 3, Vers 16? Da könnt ihr gerne mal aufschlagen. Ein sehr wichtiger Vers. Und da heißt es eben, jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Die neue Übersetzung heißt es, von Gott eingegeben. Die alte Übersetzung sagt, jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heißt in Gottes Gerechtigkeit. Und wenn es heißt hier, jede Schrift ist von Gott eingegeben, so ist natürlich auch das Gesetz gemeint, auch das ganze Alte Testament. Und wenn wir dann das Gesetz lesen im 2. Buch Mose 20 oder im 5. Mose, wie wir es anfänglich hatten, so ist natürlich auch dieses Wort für uns dienlich. Zu was denn? Zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das Gesetz zeigt uns klare Prinzipien auf. Es zeigt uns Gottes Willen auf, dem wir nachkommen sollen. Doch gerade für uns als Leute, die wir an den Herrn Jesus glauben und uns zu ihm wissentlich bekehrt haben, da ist ja in Bezug auf die 10 Gebote vieles ganz selbstverständlich. Oder weißt du es noch nicht, dass du keine anderen Götter neben dir haben sollst? Weißt du es nicht, dass du den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen sollst? Ist es dir nicht längst bewusst, dass du nicht morden sollst als Kind Gottes? Hast du es noch nie gehört, dass man nicht mehr stehlen soll als Kind Gottes? Hast du auch keine Ahnung davon, dass man kein falsches Zeugnis reden darf wider seinen Nächsten? Oder dass man nicht Ehe brechen soll? Oder dass du Vater und Mutter ehren sollst? Dass du nicht dich deines Nächsten, je nachdem was er hat, gelüsten lassen sollst und so weiter? Das ist doch uns allen bewusst. Und wisst ihr, wenn wir mal die neutestamentlichen Briefe studieren, da finden wir viele, viele Anweisungen, die auch aus diesen Geboten herausgehen. Das Gesetz Gottes ist nach wie vor da, die Gebote Gottes sind nach wie vor da. Doch für uns als Kinder Gottes gelten diese Dinge nicht mehr als Gesetz, sondern als was? Es ist für uns eine gesunde Übung in Gottes Gerechtigkeit. Aber das Gesetz hat seine Forderungen an dich verloren. Es ist für uns eine gesunde Übung in Gottes Gerechtigkeit wie alles andere im Wort Gottes. Es ist uns nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in Gottes Gerechtigkeit. Mehr ist es nicht. Wenn wir in der Bergpredigt dann das nächste Mal weitergehen, dann erkennen wir, dass unser Herr Jesus da einen großen Teil der 10 Gebote hervorhebt und sogar noch viel tiefer in diese Gebote einsteigt, als wir das jemals gedacht haben. Und da müssen wir erkennen, dem Herrn Jesus, dem geht es nämlich nicht zuerst darum, Hauptsache äußerlich irgendwelche Gebote oder Gesetze starr einzuhalten. Ja, ich habe ja noch nie jemand getötet, ich habe nie jemand ermordet. Ja toll, wenn du das nicht getan hast. Aber wo fängt denn das Töten oder das Morden an? Und da kommt der Jesus auf ganz, ganz andere Dinge zu sprechen. Es geht ihm um unser Herz. Es geht ihm um unsere Herzenshaltung. Es geht ihm schon um deine Gedanken, um deine innerste Gesinnung, die du hast, jede Stunde, jeden Tag. Es geht ihm um deine innere Motivation, das, was kein anderer Mensch sieht, das sieht der Herr. Und genau darin fasst er Fuß und da geht er ganz auf die Wurzel seiner Gesetzmäßigkeiten. Und das ist unser Vorteil, dass wir Gottes Geist haben und schon Bescheid wissen können über die Anfänge, wenn wir schon etwas Verkehrtes denken und was Gott von uns möchte. Es ist für uns eine gute Gesetzmäßigkeit, auch das Gesetz. Aber wir stehen ja jetzt unter einem ganz neuen Gesetz oder unter einer neuen Gesetzmäßigkeit, nämlich in Christus Jesus. Wir halten die Gebote, wenn wir etwas befolgen aus Gottes Wort, nicht, damit wir Gottes Gebote befolgen oder weil das Gesetz Forderungen an uns stellt oder um irgendetwas anderes zu bewirken, sondern wir halten Gottes Gebote oder nehmen es als eine Übung her in der Gerechtigkeit, um damit Gottes Willen nachzukommen. Und Gott weiß es, dass du nicht alle Gebote halten kannst. Gott weiß es längst. Doch bitte merken wir uns heute, wenn du an Jesus glaubst, stehst du nicht mehr unter dem Gesetz, sondern du stehst unter deinem Retter, du stehst unter Jesus. Und wenn du unter Jesus stehst, stehst du unter Gottes Gnade. Der Herr Jesus ist nämlich jetzt dein neuer Herr. Und durch ihn sind wir frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und durch ihn sind wir jetzt in einer neuen Gesetzmäßigkeit, wie es auch in Römer 8, Vers 1 und 2 heißt. Es ist das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus. Es steht alles in Verbundenheit zu Jesus Christus. Und da kommt es nicht darauf an, jetzt stupide die 10 Gebote zu halten, sondern alle seine Gebote zu erfüllen, allem hinterherzukommen, was er sagt. Und da fallen die 10 Gebote oft direkt hinein in alles andere. Doch eines möchte ich an dieser Stelle nochmals kurz erwähnen. Ein Gebot der 10 Gebote wird im Neuen Testament überhaupt nicht mehr erwähnt. Einige wissen, von was ich spreche. Es ist das Halten des jüdischen Sabbats. Es gibt Glaubensgeschwister, sie sind sich sehr, sehr unsicher. Ja, muss ich denn jetzt den Sabbat halten oder mache ich mich dann schuldig vor Gott oder was? Ja, wenn ich vom Gesetz freigekauft bin, dann brauche ich keinen Sabbat mehr zu halten. Natürlich wissen wir, dass es das Prinzip Gottes ist und das ist wiederum eine schöne Leitlinie, dass Gott am 7. Tag von allen seinen Werken ruhte. Und so ist es natürlich auch gut für den Menschen, wenn Gott es gemacht hat, dass auch wir nach 6 Tagen einen Ruhetag einlegen. Aber es steht im Neuen Testament nirgends, dass wir den 7. Tag einhalten müssten, dass wir den Sabbat halten müssten. Denn für uns als Gemeinde ist es primär ohnehin nicht mehr der 7. Tag, sondern für uns ist der Ruhetag auch der Tag, in dem wir uns treffen. Ja, stimmt nach der deutschen Wochenzählung jetzt auch nicht mehr ganz. Aber eigentlich ist der Sonntag der 1. Tag der Woche ursprünglich gewesen. Und wir treffen uns normal am 1. Tag der Woche. Warum? Weil unser Herr am 1. Tag der Woche auferstanden ist. Und durch diesen Herrn sind wir errettet und durch ihn haben wir neues Leben. Und so gehören wir auch nicht mehr der alten Schöpfung an. Unser Bürgerrecht ist ja schon lange im Himmel. Wir gehören nicht mehr dieser irdischen Schöpfung an, die Gott damals erschaffen hatte. Sondern wem? Wir gehören dem Herrn Jesus an. Und durch ihn sind wir was? Eine neue Schöpfung. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Neuschöpfung übersetzen auch manche. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Nach dem Grundtext vielmehr, ein Neues ist geworden. Aber wir lesen an keiner Stelle, dass wir im Neuen Testament oder als Gemeinde den Sabbat halten müssten. Dass wir den 7. Tag gesetzmäßig als Ruhetag einhalten müssen. Wir erkennen aus der Schrift, es ist gut, einen Ruhetag einzuhalten. Wir tun wohl daran. Es ist auch Gottes Prinzip. Doch es ist keine starre Gesetzesforderung, überhaupt nicht. Sondern eine Übung in Gottes Gerechtigkeit. Es ist gut für uns, wenn wir es tun. Und es ist etwas ganz, ganz anderes, als stupide zu sagen, heute darf nichts gearbeitet werden, heute steht alles still. Muss man aufpassen. denn es geht Gott immer um das Herz und dass er verherrlicht wird. Natürlich kann man auch schnell den Ruhetag zum Werktag machen. Aber das wird jeder merken, dass das auf Dauer nicht gut ist, weil Gott hat dem Menschen diese Regelmäßigkeit gegeben, dass er einfach nach 6 Tagen Arbeit einen Ruhetag braucht. Das ist gesund für ihn. Und er tut wohl daran. Und noch schöner ist es, wenn man diesen Tag nutzen darf für Gemeinde, um in Gottes Wort zu studieren oder einfach sich zu erholen, auch für die Familie da zu sein. Also, es ist für uns sehr wichtig zu unterscheiden. Und das möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal sagen. Es ist für uns sehr, sehr wichtig zu erkennen, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind. Es ist für uns wichtig, um ein gesundes Glaubensleben zu führen, in der Freude und Erfüllung unseres großen, herrlichen Retters und Gottes. Weil Gott weiß schon lange, dass du das ganze Gesetz nicht halten kannst. Aber wenn wir es als Übung in Gottes Gerechtigkeit hernehmen, dann wird Gott auch Gefallen daran finden und es wird uns zum Guten dienen. Aber für diejenigen, die nicht an den Herrn Jesus glauben, bleibt das Gesetz in voller Gültigkeit stehen und sie sind unter dem Gesetz und sie müssen eigentlich den Gesetzen Gottes hinterherkommen. Es ist Gottes Maßstab. Und nach diesem Maßstab wird er auch die Menschen eines Tages richten, ob sie offiziell Gottes Gebote gehört haben oder nicht. Weil die, wo es nicht gehört haben, denen ist er ans Herz geschrieben und ihr Gewissen zeigt es auf, also haben sie auch keine Ausrede. So möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle eine Antwort darin bekommen habt und es wenigstens mal ein ganzes Stück weit erfassen konnte, welche Bedeutung das Gesetz heute für uns als Kinder Gottes hat. Zuerst hatten wir uns angesehen, welche Bedeutung hat das Gesetz für Israel. Als zweites, dass alle Welt durch Gottes Gesetz schuldig ist. Und als drittes, wie es sich verhält bei uns als Kindern Gottes und dem Gesetz. Ja, möge es unser Herr und Gott schenken, dass wir künftig wissen, was für uns das Gesetz bedeutet und was nicht. Ich würde es uns allen wünschen, dass wir das sehr gut unterscheiden können. Und dass dies auch unser Glaubensleben prägen und formen kann. Das ist so wichtig. Sonst sind wir in ganz verkehrten Gefilden drin. Aber zum Schluss möchte ich es auch nochmal sagen. Das Gesetz ist heute noch genauso da wie damals. Gott hat seinen Maßstab nie zurückgenommen. Kein einziges Jota, ja kein einziges i-Tüpfelchen würden wir heute im Deutschen sagen. Doch wer an Jesus glaubt, der ist nicht mehr unter dem Gesetz, der ist frei und er hat es erfüllt. Und wir dürfen es hernehmen als eine gute Übung im Leben für Gottes Gerechtigkeit. Danke ihm und preise ihn dafür. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du, Herr, ja, den Menschen, aber zuerst deinem Volk Israel das Gesetz so deutlich gegeben hast. Wir danken dir, dass du es aber auch allen Menschen ins Herz geschrieben hast und es ja auch ihr Gewissen bezeugt, wie es Paulus im Römerbrief sagt, so hat letztendlich keiner vor dir eine Entschuldigung. Alle Welt ist schuldig vor dir, aber du hast auch einen Ausweg geschaffen. Und so möchten wir dir so sehr danken, dass wir den Ausweg erkennen durften, dass wir den Ausweg, ja, ergreifen durften. Ja, Herr Jesus, dass du, Herr, uns erlöst und erkauft hast vom Fluche des Gesetzes. Dass das Gesetz an uns keine Forderungen mehr stellt und wir auch nicht mehr durch das Gesetz gerichtet werden. Es ist so wunderbar, es ist diese Freudenbotschaft, es ist das Evangelium, das so befreiend ist. Und so möchten wir dir dafür danken. Wir möchten dir so sehr dafür danken, dass wir jetzt unter einer neuen Gesetzmäßigkeit stehen dürfen, unter deinem Gesetz des Geistes und des Lebens, in dir, Herr Jesus. Hilf uns, das immer mehr zu verstehen und zu begreifen. Auch, dass es nicht darum geht, äußere Sturheit oder starre Gesetze zu halten, sondern dass du, Herr, fortwährend unser Herz erfüllen möchtest, uns verändern möchtest von innen heraus. Gib uns da immer wieder Gnade, Herr, das zu erkennen und dass wir immer mehr verändert werden durch dich in unserem ganzen Verhalten und dass dein Name in unserem Leben immer mehr gepriesen wird und dein Verhalten immer mehr zum Vorschein kommt. Wir möchten dich darum bitten. Danken dir, dass du uns ja auch weiter vorangehen möchtest, auch an diesem Tag, auch in der neuen Woche, dass wir dich als ein wahrer Freund zur Seite haben dürfen und dass es so wunderbar ist, Herr, deine Ratschlüsse zu kennen, ja, deine Ziele und auch zu wissen, dass du, Herr, uns an dein Ziel bringst. Wir möchten dir dafür danken und wir möchten einfach dafür beten, Herr, dass noch viele Menschen dahin finden und dass du uns auch dazu gebrauchst, dass noch viele Menschen, Herr, ja, zu dir finden dürfen, dich erkennen, bevor es zu spät ist. Danken dir und preisen dich im Namen Jesu. Amen.